Vis-à-vis.
Heute ist Herr Dr. Klaus Lederer von der Linkspartei bei uns. Grüße Sie herzlich.
Guten Abend, Herr Wiebrecht.
Ihr Plan für Berlin, Herr Lederer, wir würden Ihnen die Minute gerne geben, wie allen auch. Sind Sie soweit?
Ich bin soweit.
Na dann höre ich Ihnen gerne zu. Was ist Ihr Plan für Berlin?
Es geht jetzt um die Frage, wie wir in 5, in 10, in 20 Jahren hier in Berlin leben wollen. Und da sind eine Menge Herausforderungen zu stemmen, nicht zuletzt der ökologische Umbau unserer Stadt. Und ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass man diese Probleme nicht mit einer sozial zutiefst gespaltenen Stadtgesellschaft lösen kann. Berlin zeichnet sich durch Vielfalt aus, zeichnet sich durch Solidarität, durch ein großes Herz aus. Aber die Berlinerinnen und Berliner sind in den letzten 3 Jahren auch durch von einer Krise in die nächste geraten. Viele müssen sich ganz schön abstrampeln, um über die Runden zu kommen und haben am Ende, jedenfalls die große Zahl der Berlinerinnen und Berliner, nicht viel Geld im Geldbeutel. Und da hat die Stadt, da hat die Politik die Verantwortung, Lösungen anzubieten, von Wohnraumschaffung über funktionierende öffentliche Infrastrukturen, ein funktionierendes Gesundheitswesen, gute Bildung von der Kita bis zur Hochschule, Ausbildung, all diese Dinge, das ist unser Job, das zu machen. Und die Linke hat dafür konkrete Vorschläge auf den Tisch gelegt und die umzusetzen, stark im Parlament zu sein, das ist mein Ziel.
Also ich gucke auf die Uhr, da sind noch... Ja, fantastisch, genau auf den Punkt in dem Fall. Bleiben wir mal bei gerade den Stadtthemen. Dem Thema Nummer 1, das wissen Sie selber, ist das Wohnen, ist das Bauen selber. Wohnen ist das Thema, vor allen Dingen auch bei den Berlinern Nummer 1. Und Ihre erste Antwort, jetzt gerade nicht genannt, ist da immer enteignen. Das sichert Ihren WLAN zwar eine vom Markt abgekoppelte Miete. Sie merken schon, in welche Richtung die Frage geht. Aber löst das Neubauproblem nicht, wie Sie ja auch immer wieder einräumen. Also was ist so gut für Berlin daran, dass enteignet wird?
Also es gibt jetzt eine aktuelle Studie der RLS, die besagt, dass wenn wir vergesellschaften, wir erwerben ja dann öffentliche Wohnungsbestände, die haben ja auch einen Wert und es wird eine Entschädigung geben, die liegt unter dem Verkehrswert der Grundstücke. Wir können die Mieten im Bestand, wenn wir diese Wohnungen genauso wie die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften derzeit ihre Wohnungen bewirtschaften, dann können wir sofort eine Mietsenkung von 16% ermöglichen und sind trotzdem noch in der Lage, die Kredite zu bedienen. Das geht. Das haben wir also ausgerechnet bekommen. Und jetzt ist die zweite Dimension, die haben Sie auch genannt, wir brauchen auch Wohnungsneubau. Das ist so. Wir sind in den vergangenen Jahren mit so einem Wettlauf der Zielzahlen konfrontiert worden. Wer schneller, weiter, höher, wer bietet mehr? Und es wurde gesagt, bauen, bauen, bauen. Wir haben jetzt die Situation, dass im privaten Wohnungsmarkt, im privaten Baugewerbe, dass der Bau einbricht. Weil die Zinszahlen, die
Zinskoalition,
ja, der Baukostensteigerungsindex, die Energiekosten, die Baustoffe, Lieferkettenprobleme. Also Private bauen einfach im Augenblick nicht mehr. Und deswegen haben wir vorgeschlagen mit unserem Wohnungsbauförderprogramm, dass wir die Mittel, die wir bisher für die soziale Wohnraumförderung bereitstellen, nehmen, als Eigenkapital den Wohnungsbaugesellschaften zur Verfügung stellen. Und damit könnten wir in den nächsten 10 Jahren jährlich 7.500 Wohnungen mit einer Einstiegsmiete von 6,50 Euro bis 7,50 Euro kalt den größeren Teil und 10 Euro den kleineren Teil bereitstellen.
Aber das ist ja Ihnen noch nicht genug. Sie gehen ja noch weiter. Sie wollen ja nicht nur die großen Wohnungsbauunternehmen verstaatlichen, sondern auch den gesamten Wohnungsbau, wenn ich das richtig verstanden habe, mit der Neugründung einer landeseigenen Baugesellschaft. Warum wollen Sie die privaten Initiativen so weit rausdrängen?
Nee, ich will die privaten gar nicht rausdrängen. Wir werden das private Gewerbe auch brauchen. Also wir werden auch private Bauunternehmen brauchen. Aber derzeit ist es im Grunde so, die größten Projekte der Wohnungsbaugesellschaft werden verwirklicht, indem Projekte ausgeschrieben werden. Dann kommt ein Bauträger, baut das Ding und dann gibt es schlüsselfertig an die Wohnungsbaugesellschaften. Und die derzeitige Marktlage ist so unsicher, dass die privaten Baufirmen Risikoaufschläge draufpacken müssen, dass sie also ganz, ganz viel vorbauen müssen, damit sie das am Ende überhaupt wirtschaftlich stemmen können. Und ich finde, wir müssen, wenn der Markt das selber nicht regelt, Dinge unternehmen, um uns ein Stück weit von diesen Marktdynamiken abzukoppeln, damit auch verlässlich investiert wird. Wir haben jetzt die Klage der Bauwirtschaft, dass seit Oktober die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften keinen Wohnungsbau mehr ausschreiben.
Aber Sie verknappen doch tatsächlich die Ressourcen der privaten Bauunternehmen, indem Sie beispielsweise sämtliche Fördermittel nur noch für diese kommunalen Unternehmen und die Neugründung der landeseigenen Baugesellschaften.
Was wir nicht tun wollen, wir wollen die Bundesmittel tatsächlich auch für eine private soziale Wohnraumförderung ausreichen. Die können wir auch für gar nichts anderes ausreichen. Wir wollen aber die übrigen Ressourcen tatsächlich in die landeseigenen stecken. Am liebsten wäre mir, was der Bund schon lange vorhat, es gäbe eine Wohngemeinnützigkeit, also eine für Wohnungsbaugesellschaften eine Gemeinnützigkeit. Und wer die erfüllt, kriegt diese Fördermittel, um dann dauerhaft sozial gebundenen Wohnraum hier in Berlin hinzustellen. Das heißt, 90% der Fördermittel werden derzeit ohnehin durch die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften abgerufen. Aber derzeit finanzieren sie ihren Wohnungsbau noch durch die Mieteinnahmen quer. Und wenn wir ihnen das abnehmen könnten und wenn wir ihnen sagen könnten, ihr könnt mit 1 Milliarde jährlich planen und ihr könnt dann diese Milliarde nutzen, um Neubau zu betreiben, würden wir auch den Druck von den Mieten nehmen, die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften müssen am Ende aufrechnen.
Seien Sie ehrlich, die Argumentationskette haben Sie schon mal geübt, ne?
Naja, ich sag's mal so, das ist ein neues Konzept, was wir einfach uns überlegen mussten, weil wir vom Prinzip Hoffnung, also wir nehmen uns vor, wir bauen bis 2030 so und so viele Wohnungen im Augenblick nicht leben können, weil es baut ja keiner.
Das ist wohl klar. Ihre klassische Klientel ist ja trotzdem eher in unteren und mittleren Einkommensschichten zu finden.
Ist so.
Im Osten auch eher stärker vertreten als im Westen. Was hat die ganze Stadt von diesem Plan?
Also ich glaube, dass 85 bis 90% der Berlinerinnen und Berliner kein Einkommen haben, mit dem sie sich eine Wohnung leisten können, die 20 Euro netto kalt pro Quadratmeter Einstiegsmiete hat, plus die Nebenkosten drauf. Da zieht niemand ein. Ich weiß nicht, ob sie sich's leisten können, aber ich glaube, die meisten Berlinerinnen und Berliner können es nicht. Wenn wir also 7.500 Wohnungen bauen, innerhalb von 10 Jahren 75.000 Wohnungen in diesem Preissegment, dann wird das den Berlinerinnen und Berlinern die Möglichkeit geben, in diesen Wohnungen tatsächlich zu wohnen. Also alle Berlinerinnen und Berliner haben was davon.
Keine Diskussion über Wahlversprechen, ohne nicht auch die Frage nach der Finanzierbarkeit, der Lederer. Prinzipiell fällt an Ihrem Programm auf, da ist viel Schönes für einige dabei. Vergesellschaftung großer Immobilienformen für eine bessere Verwaltung fordert die Linke mehr Personal. Also wäre auch mehr oder weniger eine Frage des Geldes. Kostenfreies Schulessen wollen Sie jetzt auch für die Klassen 7 bis 10 unter anderem. Günstige öffentliche Nahverkehrstickets, natürlich klar, alles kostet viel Geld. Also wer soll es am Ende bezahlen?
Also wir müssen, unser Wahlprogramm stammt aus dem Jahr 2021. Wir haben es jetzt auch noch mal aktualisiert. Die Situation ist natürlich eine gänzlich andere mit einer Inflationsrate, die wir derzeit zu verzeichnen haben, steigenden Energiekosten etc. Und das wird unsere Haushaltssituation nicht leichter machen. Umso wichtiger ist es dann tatsächlich auch, Prioritäten zu setzen. Und wir stehen vor einer der größten Pensionierungswellen im öffentlichen Dienst. Das heißt, die Ausbildung qualifizierten Personals und die Einstellung qualifizierten Personals, das muss Priorität haben. Alle anderen Dinge haben sich ein Stück weit hinten anzustellen. Die können wir aber, ist der Haushalt, die Einnahmesituation hat sich in den vergangenen Jahren durchaus gut entwickelt, sodass wir dann auch immer mal sagen konnten, da machen wir die eine oder andere Entlastung, da machen wir die andere Entlastung. Naja, teils finanzieren wir Dinge auf Kredit, das ist auch normal. Also wenn Gegenwerte entstehen, wenn ich Wohnungen baue, kann ich die auch Kredit finanzieren, weil ich habe ja dann den Gegenwert, die Wohnung, die fertige Wohnung, die ist ja was wert. Andere Dinge, wie die Bezahlung im öffentlichen Dienst, gute qualifiziertes Personal im öffentlichen Dienst, das sind die Steuereinnahmen, die wir regulär erheben. Ja, na klar, und die geben wir aus, damit eben man nicht auf einen Sterbeschein zwei Monate warten muss oder auf einen Bürgeramtstermin ein halbes Jahr.
Sie haben am Anfang gesagt, dass Sie die Spaltung der Gesellschaft bedenklich finden und das gerne auch entgegenwirken möchten. Trotzdem gibt es auch ein Schisma innerhalb quasi auch eines mehr oder weniger zusammenhängenden Teils der Gesellschaft, nämlich die Linke. Unter anderem auch Ihnen, die Proteste der Klimaklebeaktivisten halten Sie für im Kern legitim, äußern aber null Verständnis für das Festkleben beispielsweise, wenn es um Kunstwerke geht. Also da stellt sich die Frage an den Kultursenator, wie weit sich die neue urbane akademische Linke mehr oder weniger von den hupenden Arbeitern im Auto entfernt hat.
Also ich habe gesagt, ich halte das Anliegen der Klimaprotestler für absolut legitim. Denn was sie von uns fordern, was sie von der Politik fordern, was sie von den gesellschaftlichen Kräften fordern, ist ja nichts mehr als das, wofür sich die Politik bei den Pariser Klimazielen verpflichtet hat. Nämlich alles zu unternehmen, um CO2-Neutralität herzustellen, alles zu unternehmen, um dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Wenig Verständnis habe ich dafür, wenn das zu einem Problem der einzelnen Leute gemacht wird und wenn Kunstwerke beschmiert werden. Da habe ich wirklich wenig Verständnis dafür. Und ich glaube auch nicht, dass man dem Anliegen wirklich dient, wenn man Berlinerinnen und Berlinern, die dringend aufs Auto angewiesen sind, ihre Mobilität in der Stadt versaut, wenn Leute zur Arbeit müssen. Ich glaube nicht, dass das dem Anliegen dient.
Aber wie kriegen wir das Problem dann aus der Welt?
Also wir haben als Senat gerade das Berliner Klimaschutzprogramm aufgesetzt. Wir haben einen Klimabürgerinnenrat gehabt, der uns Vorschläge gemacht hat. Die würdigen wir gerade. Jetzt kommt die Wahl dazwischen. Aber wir sind ja sozusagen tatsächlich dabei, alle Möglichkeiten zu nutzen, um Berlin bis 2040 klimaneutral zu machen. Wir wollen die Fernwärme und die GASAG übernehmen. Das wollen im Übrigen Grüne und SPD auch. Es ist nur noch nicht so ganz klar, ob sie auch die unternehmerische Führung haben wollen. Weil mir ist halt immer wichtig, dass wir nicht die Gewinne privatisieren und die Verluste müssen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler aufbringen. Das hatten wir ja bei den Wasserbetrieben zum Beispiel. Und da könnte man, wenn man die Regie hat, das Wärmenetz, das Energienetz umbauen bis 2040 für regenerative Energien. Das werden wir brauchen. Wir investieren jetzt seit 6 Jahren massiv in den öffentlichen Nahverkehr, Taktverdichtungen, neues rollendes Material. Und natürlich muss auch über die Frage diskutiert werden, wie wir die Wohnungsbestände so dämmen, dass in Zukunft Klimaneutralität eine Option ist.
Da würde ich gerne noch mal zum Thema innere Sicherheit kommen. Die Wohnungen haben wir jetzt schon mehrfach gestriffen. Also wir können es ja sowieso nicht vollumfänglich diskutieren. Aber bei all dem Misstrauen und der Dauerkritik auch an der Polizei als Ordnungsmacht, die aus Ihrer Partei immer wieder kommt. Wir haben ja am Anfang des Jahres einen Exzess von Jugendgewalt gesehen, der sich genau gegen diese Ordnungskräfte gerichtet hat. Sehen Sie da eigentlich eine Möglichkeit, der Polizei so weit entgegenzukommen, dass sie sich sicherer fühlen und dass es auch mehr Sicherheit in der Stadt für alle Beteiligten gibt?
Also erstmal, diese Angriffe sind gänzlich inakzeptabel, die sich da gegen Polizei und Rettungskräfte und auch übrigens gegenüber Passantinnen und Passanten ereignet haben. Das ist gänzlich inakzeptabel. Und um sowas haben sich die Institutionen des Rechtsstaats zu kümmern. Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte. Und ich werde mich nicht an einer Pauschalkritik und nicht an einer Fundamentalkritik gegenüber der Polizei beteiligen. Die halte ich auch für falsch. Es ist aber schon so, dass auch staatliche Institutionen sich Kritik gefallen lassen müssen, wenn Dinge nicht gut laufen. Ich muss das als Politiker, die Verwaltung muss das. Und wenn es rassistische Vorfälle innerhalb der Polizei gibt, dann muss man darüber reden können. Ich finde das auch in Ordnung. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber die Stadt ist bunt, die Stadt ist inzwischen auch ethnisch sehr, sehr vielfältig. Die Polizei ist es inzwischen auch. Und viele Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte machen jeden Tag anständig ihren Dienst. Und natürlich bedeutet das auch, wir reden darüber, was man tun kann, damit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sich sicherer fühlen.
Also momentan sieht es ja so aus, ob die CDU stärkste Kraft wird. Es fehlen ihnen damit eigentlich potente Partner. Aber die gegenwärtige Dreierkoalition könnte also weiter regieren. Unter wem denn am liebsten aus Ihrer Sicht? Unter Frau Giffey oder Frau Jarasch?
Also ich glaube
nicht, angucken, damit ich sehen kann, ob Sie konstruieren müssen.
Ich glaube nicht, dass am Ende die Frage entscheidend ist, wer es ins Rote Rathaus einzieht. Sondern die entscheidende Frage ist, ob wir progressive Mehrheiten haben und ob die Linke dabei stark ist.
Ja, aber
denn nicht eine Person im Roten Rathaus löst die Probleme. Und ansonsten kann ich nur sagen, ich kann mit beiden gut zusammenarbeiten. Ich meine, der beste regierende Bürgermeister wäre selbstverständlich ich, ist ja gar keine Frage.
Ach so.
Aber, falls es nicht ganz klappt, dann glaube ich, geht es auch mit den beiden anderen gut. Und wichtig ist aber, dass wir als Linke in einer solchen Koalition stark sind. Und ich sage es jetzt mal, nicht nur, weil wir gute soziale Zielvorstellungen haben, sondern auch, weil es der Berliner Kultur, glaube ich, gut tun wird.
Danke für Ihren Besuch hier beim RBB, Herr Lederer, und wählen Sie wohl. Tschüss.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.